Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Armin Strohmeier. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Janke oder die Reise zum Nil. Armin Strohmeier las gerade aus seinem Buch. So haben wir einen guten Eindruck davon bekommen, um was es geht und wie es klingt. Nun möchte ich mit ihm über diesen Roman sprechen. Armin Strohmeier ist schon das zweite Mal bei Hörbahn on Stage. Aber im Gegensatz zu seinem ersten Besuch in unserer Sendung werden wir uns heute fast ausschließlich auf das Buch, seinen Inhalt, seine Entstehung und vielleicht auch auf weitere Bücher, die er in der Zwischenzeit veröffentlicht hat oder die gerade in der Pipeline sind, konzentrieren. Auch soll das Gespräch etwas kürzer als bei einer klassischen Folge von Hörbahn on Stage werden. Na, schauen wir mal. Es ist ja eine Premiere. Herzlich willkommen also bei der 94. Sendung Hörbahn on Stage, die gleichzeitig die erste Folge von Back on Stage ist. Die Sendereihe, die für all jene entwickelt wurde, die schon einmal bei uns zu Gast waren. Lieber Herr Strohmeier, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
Ich bedanke mich auch für die Einladung.
Ich möchte gerne wissen, wie ist es Ihnen mit der ersten Sendung bei uns hinterher ergangen? Waren Sie zufrieden? Hätten Sie anderes und mehr erwartet? Was können wir besser machen?
Ja, ich war sehr zufrieden. Ich war sehr angetan davon, dass die Sendung einem auch so viel Zeit einräumte, sodass man wirklich in ein gutes Gespräch, in ein tiefergehendes Gespräch gehen konnte. Ich schätze sehr an Ihrer Sendung, dass die Fragen nicht vorher ein bisschen abgeklärt sind. Das macht es insofern spannend für mich, als auch für die Zuhörer, dass man einfach aus dem Stegreif antworten muss und dass die Antworten eben auch unverstellt und direkt kommen dadurch.
Wunderbar, das freut mich. Also dann ist das Format schon nicht ganz so verkehrt, sonst hätten Sie mehr in Erinnerung, was Ihnen nicht gepasst hätte.
Davon denke ich schon.
Gehe ich jetzt mal aus, das freut mich sehr.
Ja.
Aber es ist das erste Mal, dass ich so in der Form dann nach einer Weile Feedback bekomme und das ist ja, denke ich, auch wichtig, sowohl für die Gäste als auch für mich natürlich. Dann waren Sie so nett, wir hatten mal darüber gesprochen, mir ein Buch zuzuschicken. Ich meine, ich habe viele Bücher mittlerweile von Ihnen, aber und zwar Die Dame mit dem roten Kater. Es ist schon etwas älter. Ich möchte es gar nicht inhaltlich groß besprechen, aber ich habe mich beim Lesen dieses Buchs sehr amüsiert. Und mir fällt natürlich auf, dass es schon in einem gewissen Kontrast zu dem Buch steht, das wir heute besprechen haben und was Sie auch sonst so schreiben. Doch der Humor, der in diesem Dame mit rotem Kater enthalten ist, der findet sich ja auch hier bei Janke.
Ja.
Sind ernste Themen und Humor zu verbinden in gewisser Weise? Ist das Ihr Stil?
Ich glaube schon, dass es mein Stil ist, ein bisschen auch mein Wesen. Humor, wie ich ihn verstehe und wie er auch in diesen Büchern vorkommt, wie Sie zu Recht bemerkt haben. Humor ist jetzt kein oberflächlicher Klamauk, sondern meiner Ansicht nach ist Humor eine Form des Protestes. Eine Form des Protestes gegen die zum Teil sehr absurde, aberwitzige, auch manchmal unschöne Welt. Humor ist ein Mittel, auch mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen, gegen diese Widrigkeiten anzugehen. Und so verstehe ich es auch in meinen Büchern. Dame mit rotem Kater, was Sie ansprachen, ist ja nun schon einige Jahre alt. Es war einfach ein Schelmenroman, der im kaiserlichen Berlin spielt. Mein neuester Roman, aus dem ich nun gelesen habe, Janke oder die Reise zum Nil, hat eigentlich einen sehr ernsten, tragischen Hintergrund. Aber gerade deswegen findet sich auch darin vielfach dieser Humor eben auch als eine Form des Protestes, des Widerstandes gegen das Widrige, zum Teil das Böse auch.
Was mir aufgefallen ist und was ich im Vorgespräch schon ganz kurz mit Ihnen auch gesprochen habe, ist, die Jahre 2021 und 2022 scheinen ja geradezu einen Kreativitätsschub erfahren zu haben. Denn nach meiner Buchführung sind insgesamt 5 Bücher in ungefähr 12 Monaten erschienen. Sagen Sie, wie kommt es zu einer solchen Schaffenskraft?
Zum einen arbeite ich sehr diszipliniert. Ich setze mich außer am Sonntag einfach jeden Tag an den Schreibtisch. Es ist inzwischen eine gewisse Routine. Ich sehe mein Schreiben vielfach auch als Handwerk. Vor 20 Jahren hätte ich diese Routine noch nicht gehabt. Da war es noch mühseliger zu schreiben. Inzwischen geht es einfach leichter von der Hand. Der Grund, weshalb ich jetzt so viel veröffentlicht habe, ist folgender. Zum einen waren es jetzt die schwierigen Jahre der Corona-Krise, des Lockdowns auch. Man war also wenig abgelenkt durch andere Aktivitäten, die ich auch so mache, auch ehrenamtliche Sachen. Und man musste zu Hause bleiben, wurde nicht abgelenkt. Es war insofern auch eine recht beglückende Erfahrung, auch wenn der Lockdown als solcher natürlich nicht so schön war. Und zum anderen gab es in meiner Schublade ein paar unveröffentlichte Skripte, an denen der Südverlag in Konstanz großes Gefallen fand. Und insofern konnte ich diesen Skripte Berg, der sich da angesammelt hatte, einfach aufarbeiten.
Vielleicht sind Sie so nett und geben uns zumindest die Titel kurz an und mit drei Worte, worum es da geht, damit unsere Zuhörer vielleicht auch neugierig werden können.
Ja, im Jahr 2021 erschien mein Roman Ferdinandia. Daraus las ich auch in Ihrer Sendung.
Genau, die kann man ja nachhören.
Ja, genau. Eine Geschichte, die 1831 spielt auf Sizilien. Es geht um das Auftauchen einer Vulkaninsel, die aber etwas widerborstig ist. Ganz Europa will diese Vulkaninsel besetzen, erobern, aber die Insel macht allen einen Strich durch die Rechnung und taucht nach wenigen Monaten wieder unter. Eine historische Begebenheit. Dann jetzt der neueste Roman, Nianke oder die Reise zum Nil, über die wir ja heute sprachen und sprechen. Ich war auch als Herausgeber tätig. Es erschien im Frühjahr ein Roman von Luise Strauß-Ernst. Das war die erste Ehefrau des Malers Max Ernst, die Schriftstellerin war. Und sie schrieb im Pariser Exil einen Roman über das Exil. Zauberkreis Paris heißt das Buch. Das Buch wurde damals 1934 in einer Pariser Emigrantenzeitung veröffentlicht, aber nie in Buchform. Ich habe das Buch also wiederentdeckt und es ist nun endlich in Buchform zu lesen. Behandelt eben das Leben in den 1930er Jahren unter Emigranten in Paris. Und nächste Woche ein weiterer Exilroman, den ich herausgebe, der auch jetzt im Südverlag erscheint, nächste Woche, von Adrienne Thomas, ein Roman mit dem Titel Ein Fenster am East River. Das Buch spielt im Jahre 1944 in New York unter Emigranten. Adrienne Thomas war in den 1930er und 40er Jahren sehr bekannt als der sogenannte weibliche Remarque. Sie hatte damals einen Roman geschrieben, die Katrin wird Soldat, ein Antikriegsroman, der vielfach mit Im Westen nichts Neues verglichen wurde. Mit diesem Buch wurde sie weltberühmt, aber dieser nächste Roman, Ein Fenster am East River, erschien zwar 1945, wurde aber nicht weiter beachtet. Ich habe noch diesen Roman mit Anmerkungen versehen und mit Nachwort etc. Und er erscheint nun endlich wieder in einer schönen Ausgabe.
Ja, super.
Und dann kann ich noch erwähnen, vergangenes Jahr erschien im Piper Verlag ein Buch Große Philosophinnen, wie ihr Denken die Welt prägte. Das sind 10 Porträts von Philosophinnen, philosophierende Frauen, die vom Mittelalter bis in die Jetztzeit lebten und lehrten und dachten. Das Buch ist recht gut angenommen worden, ist wenige Monate später sogar in einer portugiesischen Übersetzung in Brasilien erschienen. Lassen Sie mich noch ein Band erwähnen, denn dann ist die Liste komplett. Letztes Jahr erschien ebenfalls im Südverlag noch eine Biografie über eine englische Abenteurerin, Lady Hester Stanhope. Das war eine Frau, die hat 1813 als erste Europäerin das sagenhafte Palmyra, das Palmyra der sagenhaften Königin Zenobia erreicht. Die Ruinen liegen ja in der syrischen Wüste und es war ein großes Abenteuer, dorthin zu gelangen. Etliche Reisende sind gescheitert, wurden von Räubern schlicht getötet. Und diese Lady Hester Stanhope hatte die Weissagung, sie werde in Palmyra zur Königin des Orients gekrönt. Sie hat es geschafft, dorthin zu kommen und sie wurde tatsächlich dort wie eine Königin empfangen. Und sie hatte eben ein langes, abenteuerliches Leben, das 30 Jahre lang sich in Syrien und im Libanon vollzog. Und dieses geradezu aberwitzige Leben habe ich in einer Biografie anhand von Briefen, Tagebüchern und sonstigen Dokumenten nacherzählt.
Also ich kann auf jeden Fall einige dieser Bücher, die habe ich hier auch und die habe ich auch gelesen, kann ich tatsächlich bestätigen, dass sie sehr spannend sind. So zum Beispiel Lady Hester Stanhope fand ich ganz toll. Hat auch sowas, so ein bisschen was Abenteuerliches, so von Abenteuerromanen. Und das fand ich sehr schön. Und letztendlich Ferdinand Dea sowieso, da haben wir drüber gesprochen. Und dann gab es da noch die Weltensammlerinnen, habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen.
Ja, das ist eine Neuausgabe. Das Buch erschien zuerst, ich glaube, 2018 und ist jetzt bei Malik National Geographic in einer Neuausgabe erschienen mit einem schönen Bildteil. Das sind Porträts von Frauen, die so ganz aberwitzige Reisen, Welttrips unternommen haben, die man nicht unbedingt nachahmen sollte, denn vieles war schlicht lebensgefährlich.
Ja, ne? Also es ist mir nämlich aufgefallen, dass das eben National Geographic war und nicht so ein typischer Literaturverlag wie die anderen, in denen sie sind. Wie sind Sie daran gekommen?
Dieses Malik National Geographic ist quasi ein Imprint des Piper Verlags.
Ach so.
Bedient aber zum Teil ganz andere Leser. Das ist ganz erstaunlich. Viele Käufer und Käuferinnen dieser National Geographic-Reihe, so sagen es zumindest die Leute vom Piper Verlag, gehen jetzt nicht in die klassische Buchhandlung, sondern sie kaufen diese Bücher, speziell diese Bücher in irgendwelchen Globetrotter-Läden, also Reiseausrüstung und so weiter, wo dann eben auch diese Bücher vorzufinden sind. Und ich weiß von einer Journalistin, die zufälligerweise auch Strohmeier heißt, wie ich, aber sie anders schreibt, die ist nicht mit mir verwandt, die ist schon Journalistin bei der Welt und ich weiß von der, mit der stand ich mal kurz in Kontakt, die machte eine ganz abenteuerliche Reise irgendwie in den Dschungel von Borneo und die bekam von Freunden dieses Buch Weltensammlerinnen geschenkt vor ihrem Trip. Und die Freunde sagten zu ihr, also lies mal dieses Buch, bevor du abreist. Wenn du das gelesen hast, was diese Frauen erlebt und durchlitten und überlebt haben, dann musst du keine Angst mehr zu haben, du wirst deinen Trip auch überleben.
Das ist toll. Das gefällt mir gut, die Geschichte. Ja, super. Also ich kann nur meinen Hut ziehen vor so viel Schaffenskraft, vor so viel Energie auch und so viel Wissen, das Sie mittlerweile da auch angesammelt haben und investiert haben. Gut, kommen wir direkt zu dem Janke oder die Reise zum Nil. Sie haben uns ja in Ihrer kurzen Einführung schon das ein oder andere erzählt, um was es geht. Aber ich mache das mal andersrum. Worum geht es eigentlich wirklich und was geschieht da an Action, außer diesem Angedeuteten, dass sie durch die Gegend fahren dann oder hinter Quellen her sind? Und wer sind die Protagonisten tatsächlich?
Es sind eigentlich zwei Geschichten in einem Roman. Zum einen das wirklich tragische Leben dieses Erfinders Karl Janke, der 40 Jahre lang in einer psychiatrischen Heilanstalt weggesperrt war und dort seine Zeichnungen von Trajekten, das sind Raumfahrzeuge, gemalt hat und auch Modelle gebastelt hat. Als Janke 1988 starb, hat man seinen ganzen Nachlass, tausende von Zeichnungen, viele, viele Briefe etc. einfach in Kisten getan, auf den Dachboden des Schlosses Hubertusburg gestellt und dort vergessen. Irgendwann nach der Wende, einige Jahre nach der Wende, fand man diese Kisten zufällig wieder. Man hat sich gar nicht mehr daran erinnert. Und heute kümmert sich ein eingetragener Verein um den Nachlass Jankes und betreibt in Wermsdorf, wo das Schloss Hubertusburg liegt, in Sachsen, das ist in der Nähe von Oschatz, Wermsdorf, die betreiben dort ein kleines Karl-Janke-Museum. Und er wird immer bekannter, weil er war zwar psychisch krank und diese Raumfahrzeuge, die er da in Anführungszeichen entwickelt hat, die wären natürlich nie geflogen, aber er war ein großartiger Künstler. Seine Zeichnungen von diesen Modellen, die sind also wunderbar anzusehen, alles fein ziseliert gezeichnet, fein ziseliert beschriftet und es ist wirklich eine Wonne, diese Skripte von ihm anzuschauen, wenn auch vieles schlicht wirr erscheint. Ja. Eben die Fantasien eines geistig kranken Menschen, der aber durchaus mathematische und technische Fähigkeiten besaß. Vieles in seinem Leben liegt im Dunkeln. Es gibt Vermutungen, dass er während des Zweiten Weltkriegs in der Heeresversuchsanstalt unter Wernher von Braun gearbeitet hat, in Peenemünde. Man weiß aber nicht genau, ob es wirklich so war. Er selber hat es immer behauptet. Ich wollte dieses tragische Leben nacherzählen und stieß bei meinen Recherchen in dem dortigen Museum eben auch auf Liebesbriefe Jankes an eine Mitpatientin, eine schöne junge Frau damals, Die nenne ich im Roman Evelyn, die heißt in Wahrheit anders. Ich glaube, sie lebt auch noch. Ich habe aber keinen Kontakt zu ihr aufgenommen, weil ich ja kein Sachbuch, keine Biografie schreiben wollte, sondern einen Roman. Ich habe allerdings Zitate aus diesen Jankeschen Schriften, aus seinen Briefen, auch im Roman eingearbeitet. Und mir war schnell klar, dass es mir nicht ausreicht, dieses Leben von Janke nachzuerzählen, fiktiv nachzuerzählen, sondern ich musste ein Gegengewicht erfinden. Deswegen eine zweite Geschichte um diesen Tim Feldmann, ein junger Mann, der in einer Lebenskrise steckt. Seine Freundin hat ihn verlassen, er verliert seinen Job, er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben und er stößt nun in seiner Arbeit als Immobilienmensch dort in Wermsdorf, stößt er auf Unterlagen Karl Jankes, so wie ich es ja auch getan habe, Briefe, Zeichnungen und so weiter. Er ist, so wie ich, fasziniert und er macht sich auf die Suche nach dieser sagenhaften Evelyn, die er nun findet. Sie ist inzwischen eine alte Frau, sie ist etwas skurril und sie machen sich nun gemeinsam mit ein paar Freunden auf die Reise. Evelyn hat nämlich die aberwitzige Idee, die fixe Idee, sie wolle unbedingt nach Afrika zum Nil. Und daraus ergibt sich eben nun dieser Roadtrip, der, wie ich schon sagte, kreuz und quer durch Sachsen und Brandenburg und Berlin führt. Sie erleben viel Aberwitziges und Absurdes und am Schluss gelangen sie tatsächlich noch zum Nil, der aber eben nicht in Afrika liegt. Ich wollte mit dem Roman jetzt nicht nur vordergründig eine abenteuerliche Geschichte erzählen, sondern es geht mir um etwas Kontrapunktisches. Einerseits dieses tragische Leben von Karl Janke, der 40 Jahre lang weggeschlossen ist hinter Gittern, der sich nicht frei entfalten kann, der keine Chance in seinem Leben hat, einfach nur, weil er psychisch krank ist und der aber dennoch aus seinem Leben etwas Sinnvolles macht. Er zeichnet diese Modelle und bastelt diese Modelle und er stand tatsächlich auch zeitlebens mit einigen Akademien und Forschungsinstituten und Unternehmen der Weltraumtechnik im Briefwechsel. Die hat er zum Teil auch an der Nase herumgeführt. Die haben nicht immer begriffen, dass er geistig krank ist. Diese Briefe habe ich zum Teil eingearbeitet, aus ihnen zitiert, Briefe mit Aeroflot und so weiter. Ja. Ganz faszinierend. Er hat aus seinem Leben trotz seiner Beschränktheit, seiner psychischen Beschränktheit und der Beschränktheit durch das Weggesperrtsein, hat er etwas Sinnvolles gemacht. Er hat sich vom Schicksal nicht unterbekommen lassen. Und nun kontrapunktisch die andere Geschichte dieser Tim Feldmann, der eigentlich jung ist, er ist nicht krank, er ist nur so leicht hysterisch. Seine Freundin hat ihn zwar verlassen, er hat seinen Job verloren, aber nun gut, was soll's. Eigentlich hat er das Leben vor sich, aber er begreift es nicht. Er meint, sein Leben ist gescheitert und vorüber. Und nun gerät er an diese alte Evelyn, die ihn mit ihrer fixen Idee geradezu zwingt, sich auf den Weg nach Afrika zu machen, zum Nil. Die Reise zum Nil, so der Untertitel des Romans. Und während dieser Reise erleben die beiden und auch die anderen Freunde so viel Aberwitziges, Lustiges, Tragisches auch. Eine Person stirbt auch. Tim jedenfalls findet letztlich über diese alte, kranke Evelyn wieder zum Leben zurück. Am Schluss verliebt er sich auch, aber auf eine ganz ungewohnte Weise in jemanden. Also es ist eine Liebe, an die er zuvor nie gedacht hätte. Ja. Er findet einen Weg ins Leben zurück, der ganz überraschend ist. Eine Tür öffnet sich, die er zuvor nie gesehen hat. Und dieses zu erzählen, diese Kontrapunktik der beiden Lebensläufe und dass eben der Versager, der vermeintliche Versager eben kein Versager ist, weder Karl Janke noch dieser Tim Feldmann, das zu erzählen, auch mit einem gewissen Humor, ein Humor, der als Protest zu verstehen ist gegen die Welt, gegen die widrige Welt, das zu erzählen, war meine Intention.
Das ist eine unheimlich gute Zusammenfassung. Ich kann dem auch nur zustimmen. Man kann sich amüsieren auf der einen Seite, wundert sich letztendlich auch über die Gemütsverfassung von Tim und dann wiederum, wie sich das alles entwickelt und die alte Frau. Das ist ja auch etwas, was es in der Literatur öfter gibt, dass dann so ein Zusammenspiel zwischen alt und jung zu ganz neuen Dingen führt. Und das haben sie auch auf eine teilweise sehr leichte, auf der anderen Seite aber auch sehr ernste Weise geschildert. Also das hat mir gut gefallen. Was mir auch gefallen hat an der Stelle ist, sie haben ja gar nicht so wenig Nebenfiguren. Es sind ja sogar Tiere und Teddybären dabei. Welches ist denn das für Sie wichtigste Element, sagen wir es mal so, für dieses Buch? Was denken Sie?
Ich glaube, es ist eine kleine Figur aus einer Weihnachtskrippe. Als Janke Evelyn zum ersten Mal begegnet, ist es kurz vor Weihnachten und Evelyn stiehlt in dieser Begegnung aus der Krippe einen kleinen Esel. Den Esel aus der Krippe, eine kleine Holzfigur. Keiner bemerkt es, aber viel, viel später gelangt diese Figur in den Besitz von Tim Feldmann. Ganz am Schluss hängt dieses Figürchen dann auch im Auto. Und das ist eben für ihn die Erinnerung daran, dass Janke sein Leben auf seine Weise gemeistert hat, ebenso wie Evelyn. Und so ist auch für ihn, ist dieses Figürchen eine Erinnerung, eine Mahnung daran, dass das Leben noch vor ihm liegt.
Also das gefällt mir gut mit dem Esel. Also das ist eine schöne Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte. Das sind ja viele Geschichten letztendlich. Nun gibt es dort auch einen Althippie, Pierre, glaube ich, heißt er, der mit Rimbaud Zitaten um sich schmeißt. Ist das eine Laune von Ihnen vielleicht eher, weil Sie Rimbaud so sehr mögen? Oder ist es auch ein Mittel zum Zweck, das Buch so zu gestalten, wie Sie es wollten?
Pierre hat ein Vorbild sogar. Es gibt einen befreundeten Schriftsteller, ich verrate jetzt seinen Namen nicht, der ein großer Rimbaud-Liebhaber ist und der im Äußeren und in seinem Wesen diesem Pierre im Roman etwas gleicht. Aber nun war es nicht meine Absicht, eine reale Person irgendwie etwas relativ einfach nachzugestalten im Roman. Nein, Pierre hat schon eine Funktion in dieser Geschichte. Er ist eben ein bisschen ein aufschneiderischer Typ, aber herzenswarm, nicht, er flunkert viel. Ganz am Schluss stellt sich auch raus, dass er nie in Afrika war, obwohl er das den anderen immer vorspiegelt. Auch Rimbaud war ja einige Jahre in Afrika, in Äthiopien und als Waffenhändler und Drogenhändler. Dieser Pierre scheint eben auch so eine gescheiterte Figur zu sein, ein bisschen großmäulig auch. Wenn er immer so von den Alt-68ern und von seiner angeblich so tollen Jugend erzählt. Aber auch er ist eben in seiner Begrenztheit, auch er hat in seiner Begrenztheit ein durchaus sinnvolles Dasein, weil er ebenso wie Evelyn und ebenso wie Tim ein herzenswarmer Mensch ist und aus seiner Beschränkung, auch den Beschränktheiten seines Daseins etwas Sinnvolles und auch Tolles macht.
Ich komme vielleicht nochmal auf dieses Tragische, was Sie vorhin genannt haben, nämlich, dass er der Janke immerhin 40 Jahre in dieser Heilanstalt gewesen ist. Aber immerhin hat er das so bis zu seinem natürlichen Tod geschafft. Es ist nicht trivial, dass insbesondere gerade bei der dieses sein Erbe, wenn man so will, überhaupt erhalten geblieben ist. Denn ich habe also gerade erfahren, dass bei der Aufgabe der DDR ganze Bibliotheken weggeworfen wurden, in Container geworfen wurden. Wie viel eher wäre das denn mit so einer Kiste oder zwei, drei Kisten von Hinterlassenschaften von Verrückten sozusagen? Ja, also so kann man das ja im allgemeinen Ton hört man das ja dann. Das sind halt die aus der Heilanstalt oder sowas. Dass das überlebt hat, wie kam es dazu? Und das ist ja was ganz
Außergewöhnliches. Es ist wirklich Außergewöhnliches. Es grenzt fast an ein Wunder. Das Glück war wohl, dass man diese Sachen nicht nur in Kisten gepackt hat, auf den Dachboden des Schlosses gestellt hat, sondern das Glück war auch, dass man diese Kisten dort vergessen hat. Denn in der ersten Wende und Nachwende-Euphorie hätte man diese Sachen wahrscheinlich weggeworfen, weil die Menschen in Ostdeutschland zu jener Zeit um 1990 und kurz danach einfach andere Sorgen hatten. Man hat diese Kisten, ich weiß nicht genau das Jahr, erst dann entdeckt, als man wieder anfing, sich für die Geschichte der DDR zu interessieren, auch für die Aufarbeitung der Geschichte der Heilanstalten in West- wie in Ostdeutschland. Und erst als der Boden dafür quasi wieder reif war, fand man zufälligerweise beim Aufräumen diese Kisten. Und da hat man dann eben schnell entdeckt, dass es sich um künstlerisch wertvolle Dinge handelt, aber auch um einen historisch wertvollen Nachlass, der eben, wie ich schon sagte, nun in einem Museum präsentiert und und aufgearbeitet wird. Es gibt inzwischen auch einige wissenschaftliche Publikationen zu Janke, auch Kalender und dergleichen. Ich selber werde in wenigen Tagen auch in Schloss Hubertusburg lesen beim Fest des Karl-Janke-Vereins, also vor Ort. Und das freut mich ganz besonders.
Ich freue mich sehr, dass der Janke sowohl den Verein gefunden hat, der ihn da noch ja aufhebt für die Vergangenheit, als auch Sie als seinen Schriftsteller, der ihn verewigt hat, nochmal. Die Frage, die ich da noch dazu habe, zu dem Buch insgesamt, haben Sie das Gefühl, dass Sie genau das erreicht haben, was Sie erreichen wollten mit dem Buch?
Ich hatte natürlich eine Idee, die ich auch umrissen habe vorhin, aber während der Arbeit, ich schrieb einige Jahre an dem Buch mit Unterbrechungen. Insgesamt schrieb ich 6 Jahre lang daran, aber nicht 6 Jahre am Stück, aber mit großen Unterbrechungen dazwischen. Es gab einige Krisen für mich dabei. Es gab ein paar Mal Stellen, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und da merkte ich, die Geschichte oder die Geschichten entwickeln sich anders, als ich zunächst gedacht und geplant hatte. Vor allem, weil die Figuren, die ja zum Teil vorgegeben waren, Janke und sein Umkreis, die ich auch selber erfunden habe, die Figuren entwickelten irgendwann so ein Eigenleben und die wurden selber so störrisch, wie auch der Esel Ottokar, den ich in einer Szene beschreibe. Die waren so störrisch, diese Figuren, dass ich irgendwann gezwungen war, ihnen zu folgen. Und die Geschichte entwickelte sich dann zum Teil in eine Richtung, die ich vorher gar nie geahnt hätte, die ich gar nie hätte planen können. Aber was dann dabei rauskam, hat mich dann selbst überrascht. Und ich persönlich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Ich möchte noch darauf zurückkommen, auf die Originalquellen, die Sie dort auch durchaus zitieren und auch kenntlich machen, natürlich sehr deutlich, aus Briefen, aus Befunden, aus auch seinen Arbeiten. Wie haben Sie da die Auswahl gemacht?
Ich war vor etlichen Jahren mal dort in Wermsdorf im Museum, hatte mich auch vorangemeldet natürlich und die Mitarbeiter dort waren wirklich sehr zuvorkommend und freundlich und erlaubten mir, aus diesen Unterlagen vieles abzufotografieren. Ich war nur einen halben Tag dort, habe vieles abfotografiert, eben auch Briefe an Jankes Geliebte. Und erst zu Hause und im Laufe der Monate und Jahre habe ich das dann sortiert und aussortiert und geguckt, was für mich, für meine Belange von Bedeutung und Interesse sein könnte. Also ich habe noch weit mehr an Unterlagen natürlich, aber besonders schön waren eben diese Zeichnungen Jankes, seine Beschriftungen dazu, dann diese Briefe an Evelyn, Briefe an irgendwelche Forschungsinstitute, die er ja zum Teil an der Nase herumgeführt hat. Es hat ja auch was Schelmisches an sich und sehr tragisch und berührend auch diese Patientenakte, wo dann irgendwie in sehr trockenen Ton referiert wird, wie es ihm tagtäglich geht, auch vor allem am Schluss sein Sterben, das wirklich ganz jämmerlich war. Das alles in einem ganz grausig trockenen Ton protokolliert. Das ging dann schon unter die Haut und es war mir auch wichtig, das in dem Buch dann zu zitieren.
Nein, das finde ich auch durchaus legitim und auch notwendig, weil das sagt sich so schnell, 40 Jahre Geistesheilanstalt, das ist ein Martyrium und das ist schon etwas, worüber man ruhig mal nachdenken kann, einen Moment, denn sowas kann einem jedem passieren von uns und es ist kein Zuckerschlecken, durchaus nicht. Also ich finde, das kommt sehr, sehr gut rüber, ohne es zu überdramatisieren, was man ja auch dann leicht machen könnte. Ich kenne doch einige Menschen, die so ähnlich arbeiten wie Sie, also mit entweder mit Biografien oder biografisch Romane oder in dieser Richtung tätig sind und auch sehr fleißig sind, muss ich sagen, viel schaffen und wichtige Dinge tun auch. Ich weiß, dass dort oftmals Literaturstiftungen eine Rolle spielen, Preise eine Rolle spielen, Stipendien eine Rolle spielen und. Sonst wäre das für die Verlage auch oftmals zu teuer und zu, ja, ein großes geschäftliches Risiko. Sie gestatten mir vielleicht eine völlig verrückte Frage, die auch nicht so ernst zu nehmen ist. Aber immerhin, mich würde es interessieren. Wenn Ihnen eine renommierte Literaturstiftung ein Stipendium geben würde mit der Aufgabe, einen biografischen Roman zu schreiben, warum auch immer, Wie würden Sie damit umgehen und vor allen Dingen, wie würden Sie da sowas anfangen?
Ich habe eigentlich meine Themen immer selbst ausgesucht und ich glaube, ich würde dieses Angebot einer Stiftung, was auch immer, ablehnen. Ja, weil ich bislang in der glücklichen Lage bin, meine Themen eben selbst zu suchen, selbst auszusuchen. Und weil es muss zunächst immer mal funken bei mir. Ja. Wie auch bei Karl Janke, da habe ich mal ein Radio-Feature gehört. Und in dem Augenblick, als ich das Feature hörte, wusste ich, über diesen Mann schreibe ich einen Roman.
Ja, wunderbar. Dann lassen Sie mich noch kurz in eigener Sache etwas sagen. Ich frage unsere Zuhörer jetzt an der Stelle, Sie mögen Lyrik vielleicht und vielleicht sogar ja auch die Lyrik von unserem Gast Armin Strohmeier. Dann sind Sie bei uns nämlich richtig. Auf dieser Seite, also auf unserer Seite, finden Sie einen Link zu schon veröffentlichten und auch unveröffentlichter Lyrik in unserem Radio und auch als Podcast. Und die ersten 3 Sonntage im September 2022 werden Lyrik-Pakete sozusagen von Herrn Strohmeier zu hören sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Armin Strohmeier mein Gast. Es ging um den Roman Janke oder die Reise zum Nil. Es ist ein berührendes und ein anrührendes Buch. Es bewegt und amüsiert im gleichen Moment. Es macht nachdenklich und man fragt sich unwillkürlich immer wieder, was hat es mit mir zu tun, dass ich hier so dranbleiben muss am Text? Die Protagonisten und auch die auftauchenden Randfiguren sind liebevoll und genau gezeichnet. Man meint sie im Laufe der Handlung kennenzulernen. Das Buch erzählt flüssig und so, dass einen der Text und das, was geschieht, mitnimmt. Der Roman ist lesenswert und man kann sich selbst und Menschen, die man kennt, am Text spiegeln und einordnen. Nehmen Sie das Buch zur Hand, lesen Sie hinein, lesen Sie es selbst oder verschenken Sie es, aber nehmen Sie es auf jeden Fall wahr. Den Nil im Spreewald und jemanden wie Janke bekommen Sie so schnell nicht besser zu lesen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank Armin Strohmeier, dass wir heute so viel über Ihr neues Buch erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen, kommen Sie mit Ihrem nächsten Buch wieder zu uns in unsere Rubrik Back on Stage. Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
Ich danke Ihnen.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.